Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Geschwister. Ich begrüße euch heute zur Predigt. Und Titel der Predigt ist heute ein Streifzug durch Rom und das Lukasevangelium. Wir waren mit unserer Familie in Rom und zwar um Ostern mit der ganzen Familie. Das erste Mal und es war sehr spannend. Es ist eine unglaubliche Stadt, die in der christliche Geschichte geschrieben wurde und verschmelzt mit römischer Geschichte und mit neuchristlicher Geschichte. Und ich möchte das heute verbinden mit einem Streifzug durch vor allen Dingen Jesu Gleichnisse in dem Lukas-Evangelium. Ihr werdet schnell erkennen, wo es vielleicht die eine oder andere Parallele gibt. Vorweg, es ist nur ein Streifzug. Rom bietet viel mehr als die vier Bilder, die ich heute zeige. Also wirklich, es ist eine Reise wert. Und auch das Lukas-Evangelium ist ein unglaubliches Evangelium mit weit mehr als den vier Gleichnissen, die ich euch heute vorstellen werde. Wenn ihr beides nicht kennt, weder in Rom wart, noch das Lukas-Evangelium, empfehle ich auf jeden Fall, zuerst das Lukas-Evangelium zu lesen. Gleich am ersten Tag waren wir auf der Via Appia Antica. Das ist die Via Appia Antica, jedenfalls ein Teil davon. Das ist eine alte römische Straße, die aus Rom rausführt Richtung Süden, über 2000 Jahre alt. Und diese fetten, also die sind so groß, Basaltsteine mit riesigen Zwischenräumen. Ja, also da kann man, also wenn man da drauf gefahren ist, und die hatten ja dann früher Holzräder mit Eisenbeschlag, da kannst du vor, das hat nichts mit dem Reisenholz zu tun. Das ist ein unglaubliches Gerappel und Geratter gewesen. Zur Geschichte, ich zitiere kurz Wikipedia, Baubeginn von dieser Via Appia 312 vor Christus. Verbindet Rom mit Brindisi, süditalienisch an der Adria gelegen, vor Rom von Grabmälern, Katakomben und Gutshöfen gesäumt, war wichtigste Handelsstraße Italiens zu der Zeit. 71 vor Christus kennt man aus, ich glaube, Spartacus, dem Film, wurde die Via Appia mit 6000 Kreuzen und daran kreuzigten Sklaven gesäumt. Der kehrte Petrus, und auch das kennen wir aus Cuvades, kehrte Petrus endgültig an der Via Appia Jesus begegnete und er sagte, Domine Cuvades, wo willst du hin? Und dann ist er zurückgegangen und hat sich selbst kreuzigen lassen. Das soweit die Sage. Lasst uns ins Lukas-Evangelium gehen, Lukas 18, Vers 1 bis 7. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis, Jesus, davon, dass man alle beten und nachlassen sollte und sprach. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine wieder zu ihm. Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber er bei sich, wenn ich mich schon vor Gott nicht scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht kommt. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, sein ihm Tag und Nacht rufen und sollte bei ihnen warten? Nun, was mich wirklich an diesem Bild am meisten begeistert, sind diese Riefen. Geht das hier mit dem? Nee, geht hier nicht. Diese Riefen, die ihr da seht, in die Steine eingefräst. Das sind also Riefen aufgrund dieser Räder, die da über Jahrhunderte drüber gefahren sind. Das ist harter Basaltstein. Ja? Also muss man sich mal vorstellen, wie viele Räder müssten da rübergefahren sein, immer an der gleichen Stelle, damit diese Riefen in den Stein da gehen. Und ja, für mich ist das wirklich ein gutes Beispiel für diese Beharrlichkeit. Wenn wir immer wieder das gleiche Richtige tun, dann hat es eine Auswirkung, dann passiert was. Und um diese Beharrlichkeit geht es auch in dem Gleichnis. Das hat die Witwe gezeigt, vor allem im Gebet. Und das hat tiefe Spuren hinterlassen. Und das hinterlässt bei Menschen tiefe Spuren, so wie hier bei dem Richter, aber auch bei Gott. Nun, unser Alltag ist anstrengend und wir können schon mal müde werden. Wir können schon mal müde werden, das Richtige zu tun. Beispiele. Also wir als christliche Familie, wir beten jeden Tag, nicht nur jeden Tag, sondern vorm Essen immer. Und das ist immer, also ich mache das meistens und das ist, manchmal denke ich, das ist immer das Gleiche. Und mir fällt da auch nicht immer das super Kreative ein. Also das ist so oft das Gleiche. Es ist eine Gewohnheit und ich denke mir, ja, wenn wir das jetzt weglassen, das ist auch nicht schlimm. Also ich meine, es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass das schlimm ist. Also solche Sachen gehen in meinem Kopf um. Auch mit anderen Sachen, zum Beispiel, ich weiß, manche Leute beten, bevor sie in Urlaub fahren, auf große Fahrten. Und da ist für mich immer eine Inspiration. Ich fahre immer einmal im Jahr zum Skifahren mit unserem Bruder Steve Grater in München und den holen wir ab oder übernachten wir. Und dann, bevor wir zum Skifahren fahren, das da in der Familie, wir stellen uns in den Kreis, mit denen, die nicht mitfahren, und beten, dass alle wieder heil nach Hause kommen und dass die, die zu Hause bleiben, eine gute Zeit haben und Gott sie beschützt. Das haben wir vielleicht ganz selten mal gemacht, das machen wir schon lange nicht mehr. Auch andere Sachen als beten, was Sünde bekennen, einander ermutigen, das sind alles gute Sachen. Aber wir können müde werden. Wir können müde werden, als Christen, als Nichtchristen auch, das nicht mehr zu tun. Und je älter du wirst, desto, bei mir zumindest, größer wird die Anfechtung. Dazu kommen Enttäuschungen, das Leben so mit sich bringt. Ganz normale Verletzungen, Enttäuschungen, die hinterlassen Spuren, Gedanken, Gebet, nicht geholfen. Das sind ganz normale Versuchungen, die auch von denen Jesus weiß. Und ich glaube, deswegen gibt es dieses Gleichnis, um uns einfach immer weiter zu ermutigen, das Gute zu tun, zu beten und nicht aufzuhören. Und ich möchte uns ermutigen, nicht aufzuhören, mit diesen guten Gewohnheiten beharrlich sein, weil Beharrlichkeit hat eine Auswirkung. Als zweites, dritte, vierte Tag, weiß ich nicht mehr, haben wir das Forum Nerva besucht. So sah es mal aus, links. So sieht es heute aus. Da stehen nur noch zwei Säulen und eine kleine Mauer. Und so sah es im Mittelalter aus. Das war da auch eine Zeichnung, die da war, die ich ganz interessant war. Zur Geschichte vom Forum Nerva. Das Forum Nerva ist aus Wikipedia wieder zitiert. Das dritte von vier Kaiserforen. Es wurde unter Kaiser Nerva 97 nach Christus fertiggestellt. Unmittelbar zum bekanntesten Forum, das Forum Romanum. Das kennen vielleicht sogar Leute, die noch nicht da waren. Im Nordosten gibt es einen Minerva-Tempel. Die hatten ja ihre Götter, die sie angebetet haben. Minerva war der Gott der Handwerker, Sven. Und für die Gewerbetreibenden. Heute stehen nur noch diese zwei Säulen. Und ein Forum war ein Ort religiöser und politischer Zusammenkunft. Die Bibelstelle, die mir dazu eingefallen ist, ist Lukas 12, 15 bis 21, der reiche Kornbauer. Und er, wieder ist von Jesus natürlich die Rede, sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte und sprach: Was soll ich tun mit dem Geld? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Was mich bei diesem Forum Nerva am meisten bewegt und inspiriert hat, ist tatsächlich dieses letzte Bild, das, wie gesagt, aus dem Mittelalter, ich weiß nicht genau, 1000, 1500, gemacht wurde, also nach dem Niedergang des Römischen Reichs. Und man sieht halt dieser ganze Prunk, ja, das ist alles aus Marmor gewesen, dieser ganze Prunk, da kann man sich nichts für zu essen kaufen. Und deswegen sind da jetzt die Bauern drin, die Leibeigenen, die Knechte, die einen Lebensunterhalt verdienen mit Viehzucht, mit Ackerei. Weil Marmor können sie nicht essen. Das Römische Reich ist niedergegangen. Zurück zu dem Gleichnis. Das Gleichnis hat für mich zwei Kernaussagen. Erstens, Vers 15, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das passt zu diesem Bild. Und es passt aber auch in die heutige Zeit, meiner Meinung nach. In vielerlei Hinsicht gibt es Parallelen irgendwie zwischen diesem Römischen Reich und heute. Auch heute bauen wir riesige Tempel. Ja? Wenn du mal in den Nahen Osten guckst, da Dubai und so weiter, Fußballstadien, riesige Gebäude, die größten Gebäude der Welt werden da gebaut. Firmengebäude sind Paläste. Und ich habe jetzt vor kurzem zwei Dokumentationen gesehen, im Fernsehen, auf Arte, glaube ich, es ist schon die Rede von einer Sandarmut auf der Erde. Ja, es gibt, weil so viel gebaut wird, weil so viel Beton gebraucht wird, gibt es schon Probleme. Sand wird immer teurer und da geht man schon in die Südsee und holt den Sand aus dem Meer. Also das ist unglaublich. Reiche beginnen ihr Geld nicht mehr an die Bank so gering, ihr Gebäude. Zinsen dann herausspringen, vermehren und das führt zu steigenden Mieten und das wiederum macht Unvermögende ärmer und das Thema wird genug durch die Medien getrieben. Das ist, was heute in der Zeit ist. Gleichzeitig, Wissenschaftler reden von 6. Arten Massensterben auf Erden. 1 Million Arten sind in den kommenden Jahren, Jahrzehnten vom Aussterben bedroht, wenn es zu keinen grundlegenden Änderungen bei der Nutzung, beim Umweltschutz, bei der Eindämmung des Klimawandels kommt. Vielleicht kommt bald die Zeit, wo wir merken, dass wir von Gebäuden und Gütern nicht leben können. Genau die Erfahrung haben die Leute da oben gemacht. Das fand ich spannend. Das ist nicht die wichtigste Aussage in diesem Gleichnis vom reichen Kornbauern. Die wichtigere ist, denke ich, der 21, wo drin steht: So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich bei Gott ist. Nun, Schätze sammeln. Also normalerweise sammeln wir in unserer Gesellschaft so Schätze in meinem Alter, so vielleicht ab 40, 50, ja, vielleicht sind die Kinder dann aus dem Gröbsten raus und vielleicht erbt dann auch der eine oder andere und dann hat man ein bisschen mehr Geld. Deswegen denke ich, richtet sich das Gleichnis so mehr an meine Generation, wo man versucht ist, diese Schätze zu sammeln. Wichtig ist, dass wir reich bei Gott sind. Und ja, wie wird man das? Die nächste Frage ist ja, wie ist man reich bei? Wie wird man reich bei Gott? Und da gibt es natürlich Antworten, je nachdem, wie man passt. Und werden zu dem Thema eine Menge Antworten fragen. Ja, indem man versucht, zu Jesus hinzuwachsen. Indem man versucht, wie Jesus zu sein. Indem man versucht, Jesus kennenzulernen. Das ist, worum es geht im Leben. Und das kann auch jeder. Das kostet kein Geld. Ne? Das kostet kein Geld. Das kostet nur Zeit. Ja, weil du Zeit in der Bibel verbringen musst und weil du Zeit mit Menschen verbringen musst, die Jesus auch lieben oder auch nicht. Das ist die Herausforderung. Stelle sicher, dass du reich bei Gott bist. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist das Abendmahl. Und vorher haben wir noch ein Lied.
Jesus ist mein Herr und Heiland, der mich unermesslich liebt, der für mich hat überwunden, der mir alle Schuld vergibt. Welch ein Freund hab ich in Jesus, er versteht all meine Nöte, er macht mich zum Überwinder und er hört Halleluja, 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 Halleluja.
Wir feiern das Abendmahl regelmäßig, mindestens jeden Sonntag, und gedenken dabei Jesu Opfer am Kreuz. Wenn du damit nichts anfangen kannst oder dich eine unbekannte Sünde von Gott trennt, dann lass das Brot und den Wein anschließend einfach vorbeigehen. Wir waren Karfreitag am Kolosseum. Da hat der Papst seine alljährliche Kreuzwegandacht gehalten, an die ich das heutige Abendmahl anlehne. Das war also, ja, das ist der Blick jetzt zum Papst drauf, da ist so eine Kirche, der Name mir entfallen ist, im Rücken von dem Fotomachenden ist das Kolosseum. Es war eine unheimlich tolle Stimmung, so warm, und es sind dort viele aus der ganzen Welt, Nonnen und Priester, Schüler, junge Leute, die sich das anschauen wollen und die dann auch singen auf einmal. Also eine ganz andächtige, schöne Stimmung. Bei der Kreuzwegandacht, die wie gesagt jedes Jahr dort stattfindet, wird Jesu Passion in 14 Stationen von der Verurteilung bis zur Grablegung geteilt. Und zu jeder Situation gibt es eine Bibelstelle und eine Betrachtung und dann ein Gebet. Für das heutige Abendmahl möchte ich mich auf die zweite Station, ja, der zweiten Station anlehnen. Das ist, wo Jesus das Kreuz auf seine Schultern nimmt. Und im Lukas 9, 23 heißt es, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Heute gibt es weltweit leider viele, 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 die das Kreuz auf sich nehmen müssen, im buchstäblichen Sinn, und Jesus nachgehen. Wir denken an Obdachlose, wir denken an junge Menschen ohne Hoffnung, Arbeit, Perspektive, vor allen Dingen in Südeuropa, in Afrika. Wir denken an Einwanderer, die gezwungen sind, in Baracken am Rande der Gesellschaft zu leben, nachdem sie zuvor unglaublich erlitten haben. Diesem Thema Einwanderer galt übrigens der Fokus dieser ganzen Kreuzwegsandacht. Wir denken an Kinder, die wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer sozialen Stellung diskriminiert werden. Wir denken zum Beispiel an Mütter, die erniedrigt mit ansehen müssen, wie ihre Kinder verspottet und von Möglichkeiten ihrer Altersgenossen und Schulkameraden ausgeschlossen werden. Vielleicht gehörst du, der du hier sitzt, zu diesen. Dazu aber auch deine eigene Leidensgeschichte, die von Krankheit, Verlust von wichtigen Menschen in deinem Leben gezeichnet ist. Uns allen hat Jesus ein Beispiel gegeben, wie wahre eigennützige Nächstenliebe aussieht. In manch besonderer Weise auch die Liebe dem Feind oder einfach demjenigen gegenüber, der nicht so ist wie wir. Lass uns beten. Lieber Jesus, wir haben oft voll Freude und Begeisterung uns zu dir bekannt und folgen dir nach, sind gläubig, besonders in Situationen, wo wir gesehen haben, wie du Heiligung gemacht hast, wie du Wunder gemacht hast, wie du Hunger gestillt hast, wie du Sünden vergeben hast, Leuten uns Sünden vergeben hast. Und in dieser Situation ist unsere Freude groß, unser Glaube groß. Aber es ist nicht immer so einfach. Dienen, vergeben, Verzicht und Leiden gehören auch zum Leben. Es gehört dazu, erst recht, wenn man dein Jünger ist. Und wir wollen das jetzt gedenken, mal, dass du stark machst durch solche Situationen, die wir oft nicht verstehen, aber mach uns stark dadurch. Stärke unseren Glauben und hilf uns, trotz allem wegzusehen von uns und uns in den Dienst von anderen zu stellen. Amen.
Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Von all seinen Wundern will ich laut erzählen und loben seinen Namen. Ich danke meinem Gott von ganzem Ich freue mich und bin fröhlich in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich in dir. Halleluja. Komm, stimme deinen Lob von ganzem Herzen. sein Tun und Lob singet seinem Namen. Komm, stimme deines Lob von ganzem Herzen, denn unser Herr ist ein ewiger Gott. Halleluja! Denn unser Herr ist ein ewiger Gott. Halleluja!
Wir kommen jetzt zum vierten Punkt, und das muss natürlich Teil eines Streifzugs durch Rom sein, und das ist das Kolosseum. Ja, das Kolosseum ist noch da, und bevor ich viel Worte verliere, zitiere ich auch hier Wikipedia. Das Kolosseum ist das größte der im antiken Rom unter Kaiser Vespasian erbauten Amphitheater, der größte geschlossenen Bau der römischen Antike und weiterhin das größte je gebaute Amphitheater der Welt. Zwischen 72 und 80 nach Christus errichtet, diente das Kolosseum als Austragungsort zumeist höchst grausamer und brutaler Veranstaltungen, die von Mitgliedern des Kaiserhauses zur Unterhaltung und Belustigung der freien Bewohner Roms und des Römischen Reichs bei kostenlosem Eintritt ausgerichtet wurden. Heute ist die Ruine des Bauwerks eines der Wahrzeichen der Stadt und zugleich ein Zeugnis für die hochstehende Baukunst der Römer in der Antike. Also es ist wirklich beeindruckend. Das ist ein Riesenbauwerk. Es steht natürlich nicht mehr ganz. Also man sieht da oben, die dritte Etage sind drei Etagen, ist teilweise nicht mehr da. Die zweite glaube ich auch nicht. Aber man hat einen Eindruck einfach, wie das damals, was da für eine Stimmung. Man sieht förmlich die Leute, wie die da jubeln, und die Gladiatoren. Man sieht die Gänge, wie da die Tiere und die Menschen hochgefahren wurden aus dem Untergrund. Ein unglaubliches Erlebnis. Die Bibelstelle, die ich dazu in Verbindung bringen möchte, ist Lukas 6, 47 bis 49. Wer zu mir kommt und hört meine Rede, Jesus spricht natürlich, und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern. Denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen, und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Also das Kolosseum ist ein Gebäude, was auf Stein gebaut ist. Auch wie gesagt, wenn schon was eingefallen ist, es steht immer noch nach über 2000 Jahren, trotz der Umweltverschmutzung, die jetzt auch vermehrt im letzten Jahrhundert an diesem nagt, ist es unglaublich gut erhalten. Und zur Information, diese Löcher, die ihr da links vielleicht seht in diesem im Kolosseum, das ist nicht, weil das irgendwie da zerfällt, sondern das ist Marmor. Das war alles komplett mit Marmor verkleidet, der da mit Bauklammern praktisch als Sichtschutz oder als Sichtverkleidung angebracht wurde. Und der ist nicht einfach runtergefallen, sondern der wurde 16. bis 17. Jahrhundert abgenommen für den Bau des Petersdoms. Wurde er verwendet. Deswegen, sonst würde der Marmor da noch dranhängen und es würde noch schöner aussehen. Also das Kolosseum ist offensichtlich ein Gebäude auf Stein gebaut. Der Kernsatz von dem Gleichnis vom Hausbau ist bestimmt der Vers 47. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und die Erde ohne Grund, auf die Erde ohne Grund zu legen. Also Jesus macht hier interessanterweise überhaupt keinen Unterschied zwischen jemandem, der Jesus nicht zuhört und der Jesus zuhört, aber nicht tut, was er sagt. Das ist im gleichen Pott. Also das Wesentliche ist, das zu tun, was Jesus sagt. Und warum benutzt er hier dieses Beispiel mit dem Haus? Nun, ich denke Folgendes. Viele von uns hier haben ein Haus. Also, oder andersrum. Natürlich, uns ist das Wichtigste unsere Beziehung. Das steht außer Frage, unsere Beziehung zu unseren Liebsten, zu unserer Familie, zu unserem Gott. Aber irgendwann kommen dann auch unsere materiellen Eigentümer. Für einen ist es das Haus, für anderen ist das die Wohnung, für jemand anderen ist es vielleicht das Auto. Aber bestimmt ist das Haus eines unserer wertvollsten von vielen hier, die ein Haus haben, Eigentümer. Und jetzt stell dir vor, dieses, wie ist das entstanden? Das Haus hast du entweder gekauft und hast einen Haufen Geld, viel mehr wahrscheinlich, als du hast reingesteckt, du hast dir was geliehen und du musst mit deiner Arbeitskraft das zurückzahlen an die Bank, die das Geld geliehen hat. Wahrscheinlich hast du auch viel selber gemacht. Da steckt Schweiß, dein eigener Schweiß in diesem Haus, in dieser Wohnung. Du hast vielleicht auch viel mit Handwerkern gemacht, die haben dich zur Weißglut gebracht, weil sie nicht pünktlich waren oder nicht gut gearbeitet haben. Einige wissen, wovon ich rede hier. Da sind vor allen Dingen für vielleicht die Männer schlaflose Nächte da gewesen. Das treibt den Angstschweiß auf die Stirn, wenn es nicht gut klappt. Also wir sind in gewisser Weise wirklich verbunden im Herzen auch mit dem Haus. Und genauso diese Angst, diese Verbundenheit, so sollen wir uns fühlen, wenn Jesus sagt, tut meine Rede. So viel Angst sollen wir haben, wenn wir seine Rede nicht tun. Ja, stell dir mal vor, das habe ich noch vergessen, stell dir vor, im Ruhrgebiet, ja, lesen wir ab und zu, da brechen Häuser zusammen, weil wegen dem Bergbau. Stell dir vor, dein Haus, du hast da, was du erzählt, und auf einmal bricht das zusammen und ist nicht mehr da. Oder es ist ein Riesenriss durch das Haus. Es ist schrecklich und es nimmt einen mit und es treibt Angstschweiß. Und so diese gleiche Einstellung sollen wir im Herzen haben. Diese Angst im Grunde sollen wir haben, wenn wir Jesu Rede hören und sie nicht tun. So viel Ernsthaftigkeit sollen wir haben. Ich kann das aus persönlichem Beispiel, als ich die Bibel studiert habe in München, ich habe nachgeguckt vor 26 Jahren, unglaublich. Die Bibel fand ich schon cool, ich war Atheist und fand ich interessant und fand ich spannend. Aber mein Glaube hat es ein bisschen aufgebaut, aber weit weg davon, Ja zu sagen zu Jesus. Das hat dann erst angefangen, als ich angefangen habe, Jesu Rede in mein Leben einzubauen, umzusetzen. Erst als ich angefangen habe, nicht mehr zu betrügen, keine geklaute Software mehr einzusetzen, reine Beziehung in meinem Leben umzusetzen. Angefangen habe zu beten. Da habe ich das getan, was Jesus sagt. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das stimmt, was Jesus sagt, was da dann passiert. Und das hat meinen Glauben aufgebaut. Deswegen ist es wichtig, das baut Glauben auf. Die Herausforderung bei dem Gleichnis, höre Jesus, lass uns nicht nur zuhören. Hier, wir hören jeden Sonntag fantastische, tolle Predigten. Lasst uns das umsetzen und ernsthaft sein. Nur dann ist unser Leben gebaut. Fünfter und letzter Punkt. Leonardo da Vinci. In Rom, in der Nähe zum Petersdom, gibt es einen Leonardo da Vinci Experience Museum. Und das Foto daraus, und da sind einige Werke, eine Originalwerke. Es ist nichts Spektakuläres, aber du kriegst einen Eindruck, was für ein Hammer das gewesen sein muss. Eines der bekanntesten Bilder, das Abendmahl. Er hat Mona Lisa, kennen viele, noch viele andere gemacht. Aber er hat auch, und da sind am meisten in diesem Museum nachgebaute mechanische Getriebe, Flugkörper. Ja, wir sehen da hinten so ein Körper, der natürlich nicht funktioniert hat, aber der war unheimlich kreativ und hat unheimlich viel erfunden. Wikipedia sagt, Leonardo da Vinci ist 1452 geboren in von Florenz, in einem Ort, der Vinci heißt, deswegen sein Name. 1519 gestorben in Frankreich, er war italienischer, jetzt kommt's, Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph. Er gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten. Ein Hammertyp. Die Bibelstelle. Lukas 19, Vers 11 bis 27. Die nun zuhörten, sagte Jesus ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Da unten Vers 15. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte zu sich rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was sie erhandelt hätten. Da trat der Erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 1 Pfund eingebracht. Sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der Zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte und der Dritte sein. Und der Dritte kam und sprach, Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Weiter unten, Vers 27. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, bringt her und macht sie vor mir nieder. Im Matthäus-Evangelium heißt es, schmiss sie raus, wo Heulen und Zähneklappern war. Also, ich habe das schon angedeutet, Da Vinci, was der gemacht hat, unglaublich. Und er hat, denke ich, alle Talente, die er hatte, hat er aufs Tablett geschmissen, hat er probiert. Das ist nicht ohne Risiko. Er hat sich da müssen mit Spezialisten, ja, Leute, die nur Maler waren oder die nur Ingenieure oder die nur Bildhauer waren, ne? da könnten die sagen, du Pfeife, also das ist ja nun gar nichts. Also da ist man schon Risiko, wenn man sich so positioniert. Aber auch nicht viel, also das war jetzt nicht der Höhepunkt, wo Da Vinci gelebt hat, der Inquisition, aber nicht viel später, etwas später, im 16. Jahrhundert, wurden Leute wie Giordano Bruno von der Inquisition gekreuzigt, wegen ihrer Erkenntnisse, ne? Der Buch war drauf, ist unendlich und wurde dafür gekreuzigt. Also auch da von der Kirche damals geht man ins Risiko, wenn man das erfindet und das herausfindet, was man will. Zurück zum Gleichnis. Viele von uns kennen das, für die, die es nicht kennen, die Knechte sind wir. Wie in so vielen Gleichnissen. Gott ist der Mann von edler Herkunft. Die Pfunde heißen im Matthäus-Evangelium Zentner Silber und entsprechen allem, was Gott dir mitgegeben hat. Geist, Charakter, Talente, Stärken. Das hast du alles umsonst mitbekommen. Am Ende kommt also dann derjenige, ja, vor die Tür in die Hölle, weg von Gott, wird niedergemacht, der all das ungenutzt verkümmern lässt. Wer es aber vermehrt, also wer was riskiert, der wird gelobt und bekommt noch mehr dazu, vor allem Verantwortung. Nun, ihr seid alles Erwachsene, ihr wisst, was ihr für Talente von Gott bekommen habt. Aber manchmal fällt es uns schwer, die wirklich einzubringen, umzusetzen. Was hält uns davon ab? Das Gleiche sagt Angst. Angst vor Gott hatte hier dieser Knecht, aber ich denke auch Angst vor Menschen. Da gehöre ich dazu, bin einer, der schnell Angst vor Menschen hat, kann uns abhalten, unsere Talente zu riskieren. Wenn wir aber diese Angst überwinden, dann tun wir nicht nur anderen was Gutes in der Regel, sondern wir stärken unseren Glauben, weil wir sehen, wie Gott dadurch wirkt. Und da gibt es tolle Beispiele, Leute, die was riskiert haben, hier in der Gemeinde. Denk zum Beispiel an Julie und Christian, die jetzt ein Riesenwagnis eingehen. Wir wissen auch nicht genau, was da jetzt in England auf sie zukommt. Das ist ein Risiko. Aber ich weiß durch Gespräche mit Christian, das geht nicht. Aber das machen sie aus dem Glauben heraus. Und gucken, was Gott da macht. Es gibt noch viele andere Beispiele. Ich denke an Anne Marianne, die heute leider nicht da ist, die vor nicht allzu langer Zeit, ihr wisst das, gesagt hat, Mensch, ich will meine Tochter unterstützen mit Geld für ein gesundheitliches Bedürfnis. Und ich mache Marmelade und verkaufe die. Und dann hoffe ich mal, dass da 2.500 Euro rauskommen. Was für ein Risiko. Also das kann sein, dass da nur 50 Euro rauskommen. Und dann stehst du da und wolltest 2.500, es kommen nur 5. Es kann sein, dass die Marmelade nicht schmeckt. Es kann sein, dass sich keiner hier für Marmelade interessiert. Also es ist wirklich, dass Marianne ihr Talent, was sie hat, nämlich Marmelade zu machen, wirklich riskiert hat. An ein Ziel gesetzt hat. Gott hat es total gesegnet, wie wir alle wissen. Aber auch kleine Dinge, es müssen nicht immer die großen Dinge. Ich denke an Angela Weißflug, die bei der Freizeit ein Angebot anbietet. Ja? Auch das ist ein Risiko. Es kann sein, dass da keiner kommt von euch, weil alle lieber im Sessel liegen und sich ausruhen. Oder dass da der Malspezialist kommt und sagt, Angela, ich weiß es besser. Lass mich mal machen. Also wenn wir was machen, wenn wir unser Talent der Welt zeigen, dann gehen wir ins Risiko. Aber das ist, was es braucht. Das ist, was Gott hier uns dieses Gleichnis ans Herz legt. Nehmen wir unsere Geschwister, es gibt noch viel mehr Beispiele, als ich genannt habe, und überwinde die Angst, die zurückhalten kann, und riskiere was. Gott gibt dir die Möglichkeit zu wirken. Ich komme zum Ende. Wir haben einen kurzen Streifzug durch Rom und das Lukas-Evangelium erlebt. Ich habe euch da auf die Reise mitgenommen. Und es sind wichtige, ernsthafte Gleichnisse, die mit uns im tiefsten Herzen und mit Gott zu tun haben. Mit der bittenden Witwe ermutigt uns Jesus, beharrlich im Gebet zu bleiben. Dem reichen Kornbauern wurde seine Armut bei Gott zum Verhängnis. Das Gleichnis vom Hausbau unterstreicht, wie wichtig die Umsetzung von Jesu Rede ist. Und mit dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden ermutigt er uns, unsere Talente einzusetzen und etwas zu riskieren. Gott sei die Ehre, ich wünsche euch einen schönen Sonntag.